Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ich begrüße Sie herzlich zum Büchermarkt. Am Mikrofon ist Angela Gutzeit. In einer rauschhaften Kaskade von Ereignissen stürzt der Held in Jannik Haenels neuem Roman mit dem Titel »Halt deine Krone fest«. In eine aufwühlende Auseinandersetzung mit seiner Kindheit in einem katholischen Kloster begibt sich Josef Haslinger in seinem neuen Buch »Mein Fall« und damit beginnen wir. Der 64-jährige österreichische Schriftsteller hatte, wie viele Menschen, die in ihrer Kindheit Opfer sexueller Gewalt wurden, jahrzehntelang geschwiegen. Dann entschloss er sich doch, die katholische Kirche in Wien mit seinem Fall zu konfrontieren. Allerdings erst, als der Täter, ein Pater, gestorben war. Wie schwierig es ist, zu der einst erlittenen Gewalterfahrung und zu den Menschen, die die Gewalt ausübten, ein Verhältnis zu finden, das zeigt dieses Buch, Mein Fall, nur allzu deutlich. Ralf Gerstenberg hat mit Josef Haslinger gesprochen.
Erstmals hat Josef Haslinger den Missbrauch, den er als Schüler im Zisterzienserstift Zwettl erfahren hat, schon 1983, circa 15 Jahre danach, literarisch verarbeitet. Damals habe er das Schreiben über die verstörenden Erlebnisse als Befreiung empfunden, erinnert sich Haslinger. Etwas, worüber er bis dahin nicht reden konnte, hatte als fiktionale Erzählung unter dem Titel »Die plötzlichen Geschenke des Himmels« eine Form gefunden.
Wenn Pater G. vorlas, fanden die schweißklebrigen und meist ein wenig zittrigen Finger der Hand des Religionslehrers unter dem Habit die meinige, tasteten sich weiter zu meinen Schenkeln, fuhren die Hose entlang und zwischen die Beine, öffneten in endlosen, wegen der leichten Geräuschentwicklung immer wieder unterbrochenen Ansätzen meinen Reißverschluss. Mit meist angehaltenem Atem saß ich da und verstörten Gedanken. Es fiel mir unendlich schwer, dem Verlauf der Geschichte zu folgen.
Ich habe im Inneren so einen alten Groll gegen die Kirche gehegt. Und der hat sehr viel mit diesen Erfahrungen zu tun gehabt. Also insofern war diese Geschichte eine Möglichkeit, mit mir ins Reine darüber zu kommen, einmal eine Sprache dafür zu haben, es einmal ausgesprochen zu haben. Und damit konnte sich das Ganze sozusagen in der eigenen Geschichte einfach einen normaleren Platz einnehmen und musste sich nicht ständig so in den Vordergrund drängen. Und das hat mich auch zu einer gelasseneren Haltung gegenüber der Kirche gebracht. Also was Missbrauchsfälle betrifft, da gibt es überhaupt natürlich keine Form von Gelassenheit. Da muss man tatsächlich hellhörig sein und genau hinschauen. Aber nur für mich dieses latent aggressive Verhalten, das ich auch hatte gegenüber der Kirche, das habe ich nicht mehr.
Pater G., der pädophile Religionslehrer aus der frühen Erzählung, sei eine Zusammenführung von drei Personen gewesen, von denen Josef Haslinger im Kindesalter zu sexuellen Handlungen gedrängt wurde, schreibt der Autor in seinem neuen, nicht-fiktionalen Buch mit dem schlichten Titel »Mein Fall«. Darin erfährt man auch den vollen Namen des Haupttäters, Pater Gottfried Eder. Diese Namensnennung war Haslinger erst möglich, als er durch Zufall erfuhr, dass der Geistliche inzwischen verstorben war. Auch andere Personen, die ihm im Kloster Gewalt angetan oder sich sexuell an ihm vergangen haben, benennt Haslinger nur dann namentlich, wenn sie nicht mehr am Leben sind. Eine nicht ganz leicht nachzuvollziehende Rücksichtnahme auf den guten Ruf seiner ehemaligen Peiniger. Er habe halt noch immer nicht damit aufgehört, sich mit den Tätern zu identifizieren, schreibt Haslinger zur Erklärung in seinem Buch.
Immer noch stelle ich mir vor, wie es sein muss, den Ruf eines Kinderschänders oder den eines exzessiven Kinderverdreschers umgehängt zu bekommen. Letzteres wird gewiss für harmloser erachtet. Ich habe allen Grund, eine große Wut auf diese Typen zu haben, die mich in der Kindheit behandelt haben, als wäre ich ihr Leibeigener oder ihr Spielzeug. Stattdessen bin ich um ihren Ruf besorgt, bis heute. Normal mag das nicht sein. Dies langsam zu kapieren, verstehe ich als ersten Schritt im Versuch, gegen die Geister der Vergangenheit ins Gefecht zu ziehen.
Die Nachricht vom Tod Pater Gottfrieds führte schließlich dazu, dass sich Josef Haslinger entschloss, seine Missbrauchserfahrungen der unabhängigen Opferschutzanwaltschaft zu melden, einer Initiative gegen Missbrauch und Gewalt in der katholischen Kirche Österreichs, die ihn an die Ombudsstelle der Diözese Wien weiterverwies. Dort riet man ihm, dem Schriftsteller, seinen Fall aufzuschreiben. Das Ergebnis ist das vorliegende Buch, in dem Haslinger dezidiert von seinen Erfahrungen als Sängerknabe im Stift Zwettl berichtet. Anders als in der zitierten Erzählung verzichtet er dabei ganz auf ein sprachliches Triggern und Ausschmücken expliziter Vorgänge. Betont sachlich, in kurzen, klaren Sätzen notiert er das Geschehen und weist immer wieder auf Erinnerungslücken, möglicherweise aufgrund von Verdrängungen hin. Die Gefühlsverwirrung des Heranwachsenden wird dabei ebenso deutlich wie der emotionale Nachhall der Missbrauchserfahrung in der Psyche des mittlerweile 64-jährigen Autors. Damals, als 10- bis 12-Jähriger, das wird einem beim Lesen bedrückend bewusst, gab es niemanden, dem er sich hätte anvertrauen können.
Ich habe von meinem Religionslehrer damals in den Ferien einen Liebesbrief bekommen. Ich habe den damals sogar meiner Mutter lesen lassen, die hat das nicht kapiert. Die hat das auch nicht für möglich gehalten. Die hat mich diesen Zisterziensern, dem Kloster anvertraut, auch damit vielleicht aus mir mal ein Priester wird und christliche Erziehung und so weiter. Aber dass es da Mönche geben kann, die ein Kind sexuell missbrauchen, das war, glaube ich, jenseits ihrer Vorstellungswelt. Und so hat sie diesen Brief gelesen, der auch eine Einladung enthielt, ihn doch in den Ferien im Kloster zu besuchen. Und dem hat sie zugestimmt. Aber ich habe gewusst, was mich erwartet.
Er sagte, dass er als mein Religionslehrer auch für meine Aufklärung zuständig sei. Was er da machte, konnte ich mir nur als eine Art Anschauungsunterricht erklären. Es waren Zärtlichkeitsbezeugungen, für die ich keinerlei Vorbild hatte und auch keine Vorstellung davon, wie ich damit umgehen sollte.
Der Religionslehrer hatte für den jungen, tief religiösen Klosterinsassen, der das Priesteramt anstrebte, eine starke Erziehungs- und Vorbildfunktion. Indem der Pater seine Macht zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse missbrauchte, stieß er den ihm anvertrauten Jungen in tiefe Selbstzweifel. Josef Haslinger hielt sich für homosexuell, obgleich er mit zunehmendem Alter Gefühle für das andere Geschlecht entwickelte. Sich anbahnende Kontakte zu gleichaltrigen Mädchen wurden von den Mönchen konsequent unterbunden. So geriet Haslinger in eine von Misstrauen geprägte, ambivalente Gefühlslage.
Tatsächlich habe ich lange Zeit Mühe gehabt, anderen Männern körperlich zu nahe zu kommen. Ja, das beginnt mit Umarmungen und Ähnlichem. So quasi, als müsste ich ein übergriffiges Verhalten erwarten. Völlig irreale Gedanken, die so im Hintergrund immer da waren.
Dennoch will Josef Haslinger sich nicht auf seine Rolle als Missbrauchsopfer festschreiben lassen und die Täter nicht pauschal verdammen. Bereits 2010, als die Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg und in der Odenwaldschule publik wurden, forderte er in der Tageszeitung Die Welt, keine Hexenjagd zu veranstalten. Daraufhin attestierte ihm der Soziologe Gerhard Arment ein typisches Opferverhalten. Haslinger, so Arment, sei auch als Erwachsener noch unfähig, sich gegen seine Missbraucher aufzulehnen. Heute gibt Haslinger seinem Kritiker zum Teil recht. Um sich selbst zu schonen, habe er sich zu sehr in die Arrangements der pädophilen Täter eingefühlt und sich selbst als einen kindlichen Mitspieler gesehen.
Der Vorstellung gegenüber, sexuell missbraucht worden zu sein, war die Vorstellung, Mitspieler gewesen zu sein und dadurch der Situation nicht ganz ausgeliefert, gewiss die erträglichere.
Dass es sich bei dieser Vorstellung um eine Illusion handelte, hätte er damals viel deutlicher machen müssen, schreibt Haslinger heute. Das Schönreden sei Teil seiner Bewältigungsstrategie gewesen. Dennoch will er auch heute die Täter nicht am Pranger vorgeführt bekommen.
Man muss einfach nüchtern darüber reden, dass es diese Menschen gibt und dass es bestimmte Institutionen gibt, wo diese Menschen gehäuft sich sammeln. Das sind Menschen, denen eigentlich vollkommen klar ist, dass da in ihrem eigenen Leben und mit ihrem eigenen Gefühlshaushalt etwas grundschief läuft. Aber denen muss man helfen.
Mein Fall ist die aufrichtige und selbstreflexive Auseinandersetzung Josef Haslingers mit den prägenden Missbrauchs- und Gewalterfahrungen, die er in den 60er Jahren als Kind im Stift Zwettl gemacht hat. Detailliert demonstriert er am eigenen Beispiel, was es hieß, als Schutzbefohlener den Bestrafungsorgien und sexuellen Gelüsten zölibatär lebender Glaubensleute ausgesetzt zu sein. Die Aufarbeitung der traumatisierenden Erlebnisse beschreibt er als einen Prozess, der nicht abgeschlossen ist, vielleicht niemals sein wird. Eine ebenso aufwühlende wie erhellende Lektüre.
Ein schwieriges und bedrückendes Thema. Ralf Gerstenberg hatte mit dem österreichischen Schriftsteller Josef Haslinger über sein Buch Mein Fall gesprochen. Es ist bei S. Fischer zum Preis von 20 Euro erschienen und hat 144 Seiten. Der 1967 in Rennes in der Bretagne geborene Schriftsteller Yannick Haenel wuchs in verschiedenen afrikanischen Ländern auf und lebt heute in Paris. Vielleicht erinnern Sie sich an Haenels Vorgängerromane »Die bleichen Füchse« und »Das Schweigen des Jan Karski«. Beide Bücher fanden auch bei uns große Aufmerksamkeit und besonders das Karski-Buch über den Holocaust wurde kontrovers diskutiert. Nun hat Haenel einen neuen Roman vorgelegt mit dem Titel »Halt deine Krone fest«. Katrin Hillgruber stellt ihn vor.
Jagdgewehre der Marke Haenel gelten als zuverlässig und leicht handzuhaben. Ein Clou des neuen Romans von Yannick Haenel besteht darin, dass sich der Protagonist namens Jean ausgerechnet vor einem Gewehr fürchtet, das den Namen des Autors trägt. Es scheint ihn aus der Vitrine eines Waffenschranks heraus anzustarren. Der abgeschlossene Schrank gehört seinem Nachbarn namens To, dessen Wohnung und Hund der Ich-Erzähler, ein Drehbuchautor, hüten soll. Eigentlich keine allzu schwere Aufgabe, doch der Mann, um den es in »Halt deine Krone fest« geht, befindet sich in einer tiefen Existenzkrise.
Die Gesamtbilanz war nicht gerade glänzend. Ich war 49. Ich lebte zurückgezogen in einer Wohnung von 20 Quadratmetern und verbrachte meine Tage damit, Filme zu sehen und Alkohol zu trinken. Natürlich widmete ich mich einer Aufgabe, die mir wesentlich, ja geradezu heilig erschien. Einer Tätigkeit, die das Absolute berührte, die vielleicht sogar einer Berufung glich und erforderte, dass man lebt, ohne sich um den gesellschaftlichen Erfolg zu kümmern. Aber an manchen Tagen kam mir doch ein Zweifel an dem Sinn, den so ein Zeitvertreib meinem Leben gab. Denn selbst wenn man mit großer Nachsicht akzeptierte, dass man sich selbst unter dem Vorwand, der weiße Hirsch der Wahrheit erscheine, uns in Filmen als Held ansehen könne, unterschied sich dieses Heldentum doch in nichts von dem lächerlichen Leben eines Losers.
»Halt deine Krone fest« ist keineswegs ein lamoyanter Roman, ganz im Gegenteil. Vielmehr geht es dem 1967 im bretonischen Rennes geborenen Yannick Haenel um die Illumination eines Außenseiters, um jene strahlenden Glücksgefühle, wie sie echten Cineasten vorbehalten sind. Das Buch ist eine Hommage ans Kino und insbesondere an den italo-amerikanischen Regisseur Michael Cimino. Berühmt wurde er durch den Antikriegsfilm The Deer Hunter, die deutsche Version heißt Die durch die Hölle gehen, mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Ciminos folgender Film Heaven's Gate, das Tor zum Himmel, entwickelte sich zu einem der schlimmsten Misserfolge von Hollywood. Daraufhin verschwand der zarte, feminin wirkende Mann mit der dunklen Sonnenbrille als Persona non grata aus der Öffentlichkeit. Michael Cimino ist jedoch Jeans Lichtgestalt und der einzige, dem er die Realisierung seines wahnwitzigen Projekts zutraut. Monatelang hat sich der idealistische Einzelkämpfer von der Außenwelt isoliert, um sich ganz einer Hommage an den Schriftsteller Herman Melville zu widmen. Das Ergebnis ist das 700 Seiten starke Drehbuch »The Great Melville«, das allein wegen seines Umfangs als kaum verfilmbar erscheint.
Ich war vielleicht verrückt, aber ich hatte dieses Drehbuch geschrieben, um hörbar zu machen, was in der Einsamkeit eines Schriftstellers steckt. Ich wusste natürlich, dass sich so etwas nicht darstellen lässt. Niemand ist imstande, für das Denken eines anderen zu zeugen, weil das Denken ja gerade ohne Zeugen existiert. Trotzdem hatte ich versucht, das in meinem Drehbuch hörbar zu machen. Das Denken von Herman Melville, die Population seiner Gedanken.
Über einen Filmproduzenten, der sich ebenfalls für amerikanische Literatur begeistert, gelingt es Jean schließlich, Michael Cimino zu kontaktieren. Er erreicht ihn um 3 Uhr nachts Ortszeit in Kalifornien. Sie verabreden sich in New York, wo Jean Cimino zunächst nicht erkennt, da er ihn für eine Frau hält. Zu Jeans freudiger Überraschung beginnt Cimino gleich auf einer Parkbank mit der Lektüre des Drehbuchs, das ihm gefällt. Bei einer Bootsfahrt im Hafen kommt Melville ins Spiel, der hier einst als Zollinspektor gearbeitet hatte. So vermischen sich für Hennels eigentümlichen Helden die Zeiten und Namen zu einem einzigen Glücksmoment, befeuert durch die allgegenwärtige Lichtmetaphorik.
Genau das hatte ich bei Cimino immer geliebt. Er hatte das Feuer. Bei ihm war alles durch das Heilige verdoppelt. Seine Worte, seine Lebensentscheidungen waren im Geiste gesponnen. Sogar wenn er in seinem alten Ford auf den Straßen Montanas zu seiner Ranch fuhr. Sogar wenn er den Fahrstuhl eines europäischen Luxushotels nahm, weil er eingeladen war, eine Retrospektive seiner Filme zu präsentieren. Sogar wenn er sich auf einer Bank am East River mit einem durchreisenden französischen Schriftsteller Wodka einflößte, stand dieser Mann bis zu den Fingerspitzen in Flammen.
Neben dem 2016 verstorbenen Michael Cimino lässt Jannik Hähnel weitere Berühmtheiten der Filmbranche auftauchen, etwa den polnischen Regie-Großmeister Jerzy Skolimowski oder die unendlich wandlungsfähige Schauspielerin Isabelle Huppert. Ihr begegnet Jean in einem Pariser Luxusrestaurant bei einem Abendessen, das gehörig aus dem Ruder läuft. An diesem 23. September feiert er mit dem Produzenten Pointel seinen 50. Geburtstag. Bevor Pointel eintrifft, hat sich das Geburtstagskind schon ordentlich betrunken und Ärger mit dem blasierten Personal.
Um 20 Uhr kam ich zu Boufanger. Es war ein Sonnabend. Es war voll. Ich erklärte, ein Tisch sei auf den Namen Pointel reserviert. Der Oberkellner, ein nervöser junger Mann mit frühzeitiger Glatze, ein Doppelgänger von Emmanuel Macron, antwortete: Monsieur Pointel werde in der Tat hier speisen, unter der Glaskuppel, an seinem Stammtisch. Aber nicht mit einem Hund.
Es ist diese slapstickhafte Situationskomik, die den Roman in der Übertragung von Hähnels bewährter Übersetzerin Claudia Steinitz zum Lesevergnügen macht, wegen der Leinwandreminiszenzen, insbesondere für Filmfans. Jannik Hähnel hat einen Abenteuer- und Künstlerroman eigener Art geschaffen, rund um einen solipsistischen Helden, der kompromisslos seinen Traum verwirklicht und eben seine Krone festhält, wozu der Titel auffordert. Die krisenhafte französische Wirklichkeit mit ihren Momenten des Aufruhrs dringt kaum in diesen Erzählkosmos durch. Nur selten gibt sich der Protagonist als jener Jean Deschelles zu erkennen, der in Hähnels letztem Roman »Die bleichen Füchse« von 2013 den Aufstand probte.
Wir überquerten die Rue de la Chine. Ich erzählte Guy, dass ich vor ein paar Jahren in einem Auto gelebt hatte, das genau vor der Nummer 22 stand. Es war die Zeit, als ich mich am Aufstand der bleichen Füchse beteiligte. Wir waren maskiert. Wir hatten keine Identität mehr. Denn die Identität war nur eine Falle, eine Unterwerfung unter die Kontrolle. Nur die Nicht-Identität war revolutionär. Das war die letzte Chance, die letzte kollektive Freude gewesen, bevor alles platt gemacht wurde. Nun lag Paris im Tiefschlaf.
Doch gesellschaftskritische Absichten verfolgt Jannik Hähnel diesmal eindeutig nicht. Sein aktueller Held Jean lebt viel zu sehr in seiner cineastischen Traumwelt, als dass ihn die Realität noch ernsthaft interessieren würde. Und so ist dieser utopische, lichtgleißende Paris-Roman eine hinreißende Hommage an die Liaison des Films mit der Literatur und an das Glück, das diese beiden narrativen Künste schenken.
Ober zu Jannik Hähnels Roman »Halt deine Krone fest«, erschienen ist das Buch in der Übersetzung aus dem Französischen von Claudia Steinitz bei Rowohlt, 320 Seiten, 22 Euro. Am Samstag wird übrigens der frisch sanierte Hölderlin-Turm in Tübingen feierlich wiedereröffnet. Die Feier bildet den Auftakt zum Hölderlin-Jahr anlässlich des 250. Geburtstages des Dichters am 20. März. Geplant sind mehr als 650 Ausstellungen, Lesungen und Konzerte. Und das Ausland feiert auch mit. Es finden zahlreiche Veranstaltungen in Österreich, Frankreich, der Schweiz und in Spanien statt. Und am 7. November endet dann das Jubiläumsjahr in Stuttgart mit Palaksch, die lange Hölderlin-Jahr. Die Nacht, eine Kooperation von Oper, Ballett und Schauspiel des Staatstheaters sowie dem Deutschen Literaturarchiv Marbach und dem Literaturhaus Stuttgart. Soweit der Büchermarkt für heute. Jetzt gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Uli Blumenthal. Ich verabschiede mich von Ihnen. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.